Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir arbeiten jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Handball-Bundesliga von gestern Abend auf. Verfolgerduell zwischen Flensburg und Berlin. Holger Glandorf, der Historisches, leistet. Und es gab ein Duell zwischen Göpping und Melsung. Und da ging's hoch her und die Entscheidung fiel erst in der allerletzten Sekunde und das dann auch noch mit einer Fehlentscheidung, wie zumindest der Trainer der Melsunger, Michael Roth, sagt. Wir arbeiten das Ganze mal auf mit Sebastian Mühlenhof, unserem Handballexperten. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, lass uns mal gleich beim Aufreger des Spieltags anfangen, beim Duell zwischen EHF-Cup-Sieger Frisch auf Göpping und der MT Melsung. 29-28 ging's am Ende für Frisch auf aus. Michael Roth, der von mir schon angesprochene Trainer der Melsunger, gratulierte hinterher artig zum Spiel, aber und wusste auch seine Komplimente durchaus in Richtung der Gastgeber zu verteilen, aber er wies auf eine Szene kurz vor Schluss hin, die seiner Meinung nach deutlich anders hätte gepfiffen werden müssen und die dann auch das Spiel anders hätte ausgehen lassen. Seiner Meinung nach, wir hören mal rein in sein Statement der Pressekonferenz.
Zur letzten Aktion gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Das ist eine klare rote Karte und damit ein 7 Meter für uns. Dass man in den letzten 10 Sekunden dann einen Spieler, der es schon zweimal vorher, den Michael Müller, attackiert hat, im Gesicht, das dritte Mal ins Gesicht schlägt und dann nur mit einer 2 Minuten bestraft wird, ist in der Form kurz vor Schluss nicht nachzuvollziehen. Deswegen weiß ich genau, ob wir da Einspruch einlegen würden, weil es wäre für meine Begriffe ein klarer 7 Meter für uns gewesen, rote Karte für Rittersbach. Dann hätte das Spiel auch, denke ich, am Schluss einen ordentlichen Verlauf genommen.
Göpping hat hinterher auch angekündigt, Protest einzulegen. Geschäftsführer Axel Gerken hat das dann auch nochmal sich diese Option offen gehalten. Sebastian, wie bewertest du diese Aktion da gestern? Wie bewertest du generell das Spiel?
Also das generell das Spiel, das war ein sehr hitziges Spiel, deswegen wundert es nicht, dass so eine Szene am Ende noch diskutiert wird. Die Szene selber habe ich nicht gesehen, ich habe auch versucht im Vorgang der Show, also der Aufnahme nochmal zu gucken, mir nochmal eine Wiederholung davon anzusehen, aber sie ist nirgendwo aufzutauchen. Ich hoffe, dass es nochmal entsprechend ein Videomaterial dazu gibt, um es genau zu sehen zu können, aber wenn das, was Michael Roth so erklärt hat und so passiert ist, ist es eine klare rote Karte und dann ist der 7 Meter für die MT Melsung die logische Konsequenz, weil es in der letzten halben Minute ist und deswegen hätte dann dieser 7 Meter kommen können. Ob der natürlich reingeht, ist die andere Frage. Das hat natürlich auch Michael Roth gesagt, aber sie wäre dort in dieser Situation richtig gewesen dann nach dieser Beschreibung und dann hätte man 3 Sekunden vor Schluss einen 7 Meter gekriegt und in diesem Fall war es dann nur der Freiwurf, sodass man das Spiel dann nicht gewinnen konnte, weil Julius Kühn dann den Treffer nicht mehr machen konnte, weil natürlich dann alle Spieler von dem Frisch auf Göpping sich den gestellt haben und versucht haben, den Ball zu blocken. Also schade für die Melsunger, die eigentlich gut gestartet waren, gut ins Spiel reingekommen sind, dann etwas den Faden verloren haben. Da war dann Göpping in der Phase dann besser, konnten sich dann auch entsprechend absetzen, führten dann auch zur Pause verdient. Und dann hatten sie sogar bis zu 37 Minuten dann 6 Tore sich absetzen können. Aber dann wurde Melsung wieder wach, bekam einen guten Torhüter hinten drin mit Neboja Simic, der dann wirklich gut halten konnte. 10 Parade am Ende, eine Quote von 38%. Ein wichtiger Faktor, dass man dann noch aufholen konnte. Aber wie gesagt, diese Situation, da wird noch drüber diskutiert werden. Man hat sich jetzt die Option offen gehalten, Einspruch einzulegen. Man wird sich mit Sicherheit nochmal das DVB auch nochmal in Ruhe angucken und dann entscheiden, ob man wirklich diesen Protest ankündigen wird. Und dann muss man mal gucken, wie die HBL entscheiden wird, ob jetzt der Protest stattgegeben wird oder nicht.
Haben wir natürlich dann auch im Blick und werden wir drüber berichten hier bei uns auf meinsportradio.de. Ein anderes Spiel, was gestern dann eigentlich zum eigentlichen Aufreger auserkoren war, das war natürlich das Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin. Verfolgerduell in der Bundesliga, also da wollte man doch dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben, den Rhein-Neckar-Löwen. Und das haben die Flensburger besser gemacht gestern Abend, haben sich deutlich mit 29-21 gegen die Füchse durchgesetzt.
Genau, es war überraschend deutlich, das Spiel. Man hatte das viel, viel enger erwartet eigentlich, dass es vielleicht ein Spiel wird, wo es vielleicht 1-2 Tore entscheiden werden. Am Ende waren es 8 Tore, einfach weil wirklich die SG sehr, sehr gut gespielt hat, das wirklich von Anfang bis Ende sehr souverän auch runtergespielt hat. Sie hatten einen ganz, ganz starken Torhüter drinnen mit Kevin Müller. Der hatte am Ende 17 Paraden, eine Quote von 47%. Und das war wirklich der entscheidende Faktor, dass man dieses Spiel gewinnen konnte auf Seiten von den Füchsen. Hatte Silvio bei NFL keinen guten Tag, diesmal nur 2 Paraden, eine Quote von 14%. Sein nomineller Ersatzmann Peter Stochel kam dann rein Und hat in den 34 Minuten Spielzeit 9 Paraden halten können, also noch ein bisschen dafür sorgen kann, dass er noch im Rahmen geblieben ist, weil wirklich die Füchse enorme Probleme hatten im Angriff. Da haben sie sich wirklich sehr, sehr schwer getan, konnten dort wirklich kaum über spielerische Aktionen überzeugen. Das waren dann wirklich viel klein Einzelaktionen dann dort, und da muss man wirklich dann arbeiten, weil es ist schon wirklich auffällig, dass es noch nicht so funktioniert, dass jetzt auch aufgrund des Abgangs von Peter Nenadisch wirklich ja so ein bisschen die Spielfreude verloren ist aus der Hinrunde, und haben dann am Ende auch das Spiel klar verloren, weil wirklich die SG wirklich sehr, sehr gut war. Und da gab es ja auch dann den entscheidenden Treffer von Holger Glandorf, der jetzt zum besten Feldtorschützen der Bundesliga gekommen ist, hat jetzt 2264 Tore und hat damit einen gewissen Kyung Shin-yeon überholen können. Der hat zwar immer noch insgesamt mehr Tore gehabt, weil er auch viel 7 Meter geworfen hat, aber zumindest bei den Feldtoren ist Holger Glandorf jetzt bester Torschütze in der Bundesliga-Geschichte.
Um dann den Kyung Shin-yeon auch noch nach den Gesamttoren zu überholen, da müsste Glandorf aber noch ein bisschen nachlegen. 2908 Treffer, so die Ausbeute des Südkoreaners in seiner Karriere. Also das sind noch ja, nicht ganz 700, die er da dann noch nachlegen müsste. Wird wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen sein. Holger Glandorf ja auch nicht mehr der Jüngste.
Nee, also das wird, glaube ich, nicht mehr zu schaffen sein. Also da müsste er schon um einiges weiter sein. Und da er auch keine 7 Meter wirft, wird diese Zahl, glaube ich, auch auf ewig stehen bleiben. Da muss schon wirklich viel passieren, dass einer diese Zahl mal je einholen wird, weil Kyung Shin-yeon war wirklich ein außergewöhnlicher Spieler. Und Holger Glandorf ist das mit Sicherheit auch. Ja, aber er wirft halt nicht die 7 Meter, wie es John getan hat. Deswegen wird er das nie schaffen können.
Also gucken wir auf die Tabelle und sehen, dass die Flensburger dann also die Füchse jetzt abgelöst haben auf Platz 2 hinter den Rhein-Neckar-Löwen weiter platziert sind. Und die Rhein-Neckar-Löwen, die haben gestern auch gespielt und die haben sich noch deutlicher aus der Affäre gezogen als die Flensburger gegen die Berliner. Die Rhein-Neckar-Löwen haben nämlich mit 36-26 den VfL Gummersbach abgeschossen.
Ja, das passt wirklich abgeschossen, das haben sie so getan, und das war von Anfang an war das Spiel, lief es nur in eine Richtung, und das war in Richtung der Löwen. Die konnten zu Anfang konnten zwar die Gummersbach noch mithalten, die einige ja, Probleme hatten, auch einige Stammkräfte sind dann ausgefallen, wie zum Beispiel Simon Ernst, und es stand dann 5-3, und nach diesem 5-3 konnten sich dann wirklich ja die Löwen absenzen, ein paar Minuten später stand es dann 16-6, und da war das Spiel dann eigentlich schon gegessen. Mit 22-11 ging es in die Halbzeitpause und jeder wusste, okay, dieses Spiel ist eigentlich vorbei, und die Gummersbach haben es immerhin geschafft, in der zweiten Halbzeit mehr Tore zu werfen. Es ist zwar nur eins mehr gewesen am Ende, aber trotzdem, das ist vielleicht was Positives, was man mitnehmen kann, wenn man irgendwie was Positives rausziehen kann, aber insgesamt haben die Löwen das sehr, sehr souverän gespielt, hatten einen überragenden Kim Ekdal-Durier, der 10 Tore geworfen hat, aber auch Gudjon Wolosigolsson mit 7 Treffer war ein wichtiger Faktor. Von einer starken Defense natürlich auch, das haben wir sehr, sehr gut gemacht, hatten noch mit Andreas Palliger einen guten Torhüter, hatten drin, hat am Ende 12 Paraden, eine Quote von 32%, sein Gegenüber Matthias Bulle, der dann reinkam für Carsten Lichtern, konnte sich auch nochmal auszeichnen, 7 Paraden, eine Quote von 29%, während Lichtlein nur 6 Paraden, eine Quote von 24% hatte, aber die Löwen haben da ganz klar gesagt, da gibt es keine Möglichkeit, dass wir dieses Spiel verlieren, und konnten sich sogar erlauben, Andi Schmid 60 Minuten lang auf die Bank zu setzen, und das, und dann haben sie trotzdem mit 10 Toren gespielt. Das heißt, diese Mannschaft hat enorm viel Qualität, sind enorm gut drauf und haben jetzt 4 Punkte Abstand auf den Zweitplatzierten. Das kann ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden, und wenn man sogar drüber nachdenken müsste mit dieser ganzen Termingeschichte, hätte man sogar drüber nachdenken können, quasi Heimspielrecht zu tauschen, um dann das zu schaffen zu können, weil von der Qualität her hätten sie es geschafft gehabt, und mit diesen vielen Spielern und mit dem Vorsprung vor allen Dingen hätten sie es auch hinkriegen können.
Und dann gucken wir auf den Lokalrivalen der Flensburger, nämlich auf den THW Kiel. Der ist ja mittlerweile in der Tabelle ein bisschen abgesackt. Tabellenplatz Nummer 6, 9 Punkte hinter der Spitze, mittlerweile zurückgefallen. Aber gestern dann mal wieder erfolgreich gewesen. 29-24 zu Hause gegen den HC Erlangen.
Ja, genau, ein wichtiger Sieg, auch weil es ein Pflichtsieg war, und sie haben sich gut präsentieren können. Die Kieler hatten auch in der ersten Halbzeit gute Phasen, konnten sich dort auch zum Beispiel auf 12-7 in der 23. Minute absetzen, ging ja nur mit 3 Toren in die Halbzeitpause und kam aber wirklich sehr gut raus in der zweiten Halbzeit, konnten dort auf 7 Tore davonziehen, und dann hatten sie ja wieder eine Schwächephase. Was ist man ja bei Kiel mittlerweile gewohnt, dass sie immer ihrem Spiel mal so Phasen haben, wo es dann nicht so zusammenläuft, wo sie so ein bisschen den Faden verlieren im Angriff oder noch in der Abwehr nicht konsequent gegenhalten können, aber haben sie dann auch überwinden können, haben sich dann wieder entsprechend absetzen können und am Ende einen ungefährdeten 29-24 feiern können, so ist es richtig. War ein gutes Spiel, hatten gute Torhüter hinten drin. Niklas Landin 6 Paraden, eine Quote von 33%. Anni Wolf war etwas schlechter, hatte nur 4 Paraden, dadurch eine Quote von 25%. Aber waren insgesamt gesehen natürlich besser als der Torhüter auf Seiten von HC Erlangen, Joras Goff, mit nur 9 Paraden, eine Quote von 24%, und konnte dafür nicht sorgen, dass seine Erlanger vielleicht eine Überraschung hätten schaffen können, die sich wirklich schwer getan haben gegen eigentlich eine gute Kieler Mannschaft. Da war Marco Wujin mal wieder besser Werfer, 9 Tore, ist im Moment wirklich in einer guten Form. Und aus Kieler Sicht kann man auch sagen, ganz, ganz wichtig war, dass Domagoj Duvnjak und Steffen Weinhold spielen konnten. Somit sind sie wieder zurück, und das wird natürlich ganz wichtig sein, gerade dann mit Blick auf die Champions League Partien gegen Westbrom, wo ja die große Chance ja noch besteht, vielleicht dort sich einen Titel zu holen. Das ist im Moment noch die einzige Chance der Kieler, weil in der Tabelle geht im Moment wenig, da ist sogar europäisches Geschäft in Gefahr. Deswegen war der Sieg enorm wichtig, und aus Fansicht gab es neben diesem Sieg natürlich noch was weiteres Positives zu verkünden, und zwar hat Luca Nilsson seinen Vertrag verlängern, hat bis 2021 verlängern können, sein aktueller Vertrag war bis 2019 gelaufen. Das ist aus Kieler Sicht ein wichtiger Faktor, weil Lukas Nilsson wirklich ein sehr guter, junger Spieler ist, eine Säule sein kann auf Jahren auf Rückraum links, und das ist dann eine zweite positive Sicht aus Kieler, dass sie mit ihm verlängern konnten und ihn behalten können, nachdem es auch einige Spieler gibt, die ja abgehen nach dieser Saison.
Also wichtige positive Erkenntnis für Kiel, die mittlerweile hinter dem vierten Platz 6 Punkte zurückgefallen sind. Also da klafft eine kleine Lücke. Ob da noch Hoffnung besteht, werden wir in den nächsten Wochen dann sehen. Hoffnung besteht auf jeden Fall wieder bei den Eulen Ludwigshafen beim Tabellenletzten. Die haben nämlich einen ganz, ganz wichtigen Sieg gefeiert. Zu Hause die HSG Wetzlar geschlagen mit 31-29. Sie sind zwar immer noch Tabellenletzter, aber das gibt doch mal ein bisschen Selbstvertrauen für den Endspurt.
Ja, auf jeden Fall. Und man hat den Abstand ja auch verringern können. Jetzt sind es nur noch 2 Punkte zum Retten in Ufern. Das heißt, mit einem Sieg kann man dort schon entsprechend gleichziehen, zumindest von der Punktzahl her, mit der TuS in Lübeck. Hat natürlich das etwas schlechtere Torverhältnis im Gegensatz zu Lübeck im Moment, aber das wäre zumindest schon mal ein richtiger Anfang. Und dieser Sieg war wirklich ganz, ganz wichtig, zumal eigentlich das Spiel von Wetzlar bis zur 45. Minuten eigentlich klar in der Hand war. Man führte dort mit wirklich 5 Toren, und da hat man eigentlich gedacht, da wird nichts anbrennen. Aber auf einmal ist bei den Wetzlar komplett das Spiel aus der Hand verloren gegangen. Sie sind komplett außen vor gekommen, haben in einem Angriff nichts mehr hingekriegt, hatten am Ende 11 technische Fehler, und das ist dann einfach zu viel. Und so ein bisschen Sinnbild des HSG Wetzlar in den letzten Minuten war dann Ole Forssell Scheffert, der dann umknickt beim 28-29 mit doppelter Überzahl, und dann kassiert man das Gegentor, und das war dann die entscheidende Situation, wo die Ludwigshafener gemeldet haben, okay, hier können wir sogar den Sieg holen, hier können wir ja 2 ganz, ganz wichtige Punkte holen, und genau das haben sie hingekriegt. Waren auch sehr gut dann von der 7-Meter-Linie zum Ausgleich und dann zur Führung, dann zum 30-29, und hatten dann mit Kevin Klier dann noch einen guten Faktor, der den 7 Meter wegnimmt, den dann Christian Björnsen nicht machen kann, und dann kommt dann kurz vor Schluss das 31-29, und dann war natürlich die Freude groß in Ludwigshafen, weil mit diesen 2 Punkten hat man nicht rechnen können. Wetzlar hat jetzt zum zweiten Mal in Folge gegen den Abstiegskandidaten Punkte gelassen. Das wird mir sicher auch zu denken geben. Ich meine, Wetzlar wird zwar nicht mehr in den Abstiegskampf reinrutschen, aber sie haben jetzt in den letzten 2 Spielen wirklich schwankende Leistungen gezeigt. Da wird mit Sicherheit auch Kai Wallstein nicht mehr zufrieden sein mit diesen Leistungen. Es ist jetzt als 9. Hat man zwar wenig Chancen noch nach oben oder nach unten, aber das ist schon zwei Leistungen, die man gerne vergessen lassen möchte. Es waren eigentlich erst 2 klare Siege eingefahren, und so geht man mit aus diesen 2 Spielen mit nur einem einzigen Punkt, und das ist schon bitter für Wetzlar, aber für die Ludwigshafener freut es natürlich. Jetzt wird unten nochmal richtig spannend, und dann können wir uns noch auf jeden Fall auf ein paar heiße Spiele dann bis zum Saisonende freuen, und vielleicht schaffen es sogar die Ludwigshafener noch die Klasse zu halten.
Wir werden es verfolgen, natürlich hier bei uns auf meinsportradio.de. Handball bei uns ein großes Thema. Am 4.4. da gibt's Handball dann auch wieder live. Länderspiel Deutschland gegen Serbien ab 18 Uhr. Und heute gibt's auch nochmal Live-Sport auf die Ohren. Um 20 Uhr aus Berlin, nämlich den Intellectual Fight Club Nummer 10, Urban Amateur Chefs Boxing. Heute Abend 20 Uhr mit dem Kollegen Konrad Oeckel, und am Sonntag gibt's Rugby Live, Deutschland gegen Russland. Da gibt's dann auch wieder ganz viel Live-Sport in den nächsten Tagen und Wochen hier bei uns auf meinsportradio.de auf die Ohren, am besten zu hören. Natürlich mit unserer App für iOS und Android, die gibt's in den entsprechenden Stores, und sie ist umsonst für euch erhältlich.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.